aufschlägt, durchzuckt es sie Wahrsein? Oder hat sie das alles nur geträumt? Warum sollte ein Bote Gottes zu ihr kommen? Warum zu ihr? Oder hat sie sich das alles einfach nur eingebildet? So wie Teenager manchmal träumen. Sie hat schlecht geschlafen. Wenigstens zum Ende der Nacht hat sie irgendwann die Augen zubekommen, aber es sind so viele Gedanken und so viele Gefühle in ihr, die gegeneinander kämpfen. Wie kann man da zur Ruhe kommen? Was hat der Bote zu ihr gesagt? Da ist die Elisabeth, deine Verwandte, die ist schwanger. Sie ist schon in hohem Alter. Keiner hätte dran geglaubt, dass sie jemals schwanger wird. Und sie ist schwanger. Bei Gott ist nichts unmöglich. War das nicht das, was der Engel ihr gesagt hat? Plötzlich sah sie das Gesicht vor sich von der Elisabeth. Dieses altgewordene, dieses freundliche Gesicht. Und auf einmal weiß sie, was zu tun ist. Sie muss zu dieser Elisabeth hin. Sie kann und sie will und sie braucht jemanden, mit dem sie reden kann. Und wenn sie irgendjemand versteht, dann diese Elisabeth, ihre Verwandtin. Sie macht sich auf den Weg, verlässt das Dorf bei Nacht und Nebel. Sie hat nicht viel dabei. Ein bisschen Geld, Brot, ein Wechselkleid. Ach, und dann ist noch dieses Kind in ihr. Und seit heute Morgen weiß sie es nicht nur, sondern sie spürt es auch. Ich möchte den Bibeltext vorlesen. Das steht im Lukas 1, die Verse 39 bis 45. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vom Herrn. Diese Maria macht sich also auf 120 Kilometer ungefähr nach Judäa. Also ein weiter Weg, den sie zu gehen hat. Es ist eine mühsame Reise, gefährlich für so eine junge Frau wie die Maria. Ich hoffe, dass sie auf dem Weg dorthin irgendwie eine Karawane gefunden hat, die sie mitgenommen hat, dass sie nicht ganz alleine unterwegs war. Entweder sie ist am Jordan entlang gegangen oder sie hat die Seeroute am Mittelmeer entlang genommen. Aber am Ende musste sie durch dieses Gebirgsland von Juda durch. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was in ihr vorgeht, was da alles für Gedanken und Gefühle. Ich habe jetzt nochmal versucht, einiges so darzustellen und zu fassen. Aber lass uns nochmal genau hinschauen. Was ist mit dieser Maria? Was hat sie erlebt? Was geht in ihr vor? Was sind ihre Ängste und Fragen? Maria ist ein Teenager-Mädel und sie erlebt es, dass Gott ihr ganz nahe kommt durch diesen Boten. Also Gott kommt zu ihr und richtet ihr aus, du Maria, du sollst ein Kind bekommen. Und dadurch, dass der Engel da auf einmal in ihrer Stube steht, ist es für sie ganz klar, dass Gott zu ihr sagt, Maria, Du kennst mich schon ganz lange, du hast schon oft von mir gehört, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin Jahwe, ich bin Adonai, aber heute komme ich zu dir, ganz nah. Maria, du bist wertvoll in meinen Augen. Maria, ich habe dich immer schon gesehen, du bist was Kostbares für mich, du bist mir wichtig. Das muss ein absolut für sie ein tiefes Erlebnis gewesen sein, Gott auf einmal so nah, so intensiv zu erleben. Und dann noch diese Botschaft, die absolut in keinen Kopf reinpasst. Maria, du wirst schwanger werden, du wirst ein Kind bekommen. Ach, und übrigens, dieses Kind ist der Messias. Ja, natürlich weiß Maria, was ein Messias ist. Messias ist der Retter. Messias ist der, der kommt, der seine Herrschaft aufrichtet, der den Königsthron Davids wieder installiert, und zwar auf ewig, der den Herodes vom Thron jagt, einen Herodes, der mit mächtiger Hand und als fieser, brutaler König das Land regiert hat. Und dieser Messias kommt und räumt jetzt hier alles auf. Der Messias, das wusste die Maria, ist jemanden, wenn man den sehen darf, dann ist man wirklich glücklich. Aber so jemand siehst du auch nur von ganz weitem und dann kannst du dem vielleicht zuwinken oder kannst Hosianna rufen, aber das ist keiner, den du hier drin hast. Den du irgendwann mal in deinem Arm hast, den du mal an deine Brust setzt. Absolut. Also wie soll das in den Kopf von der Maria reinpassen, was da passiert? Dann erlebt sie, dass in ihrem Körper was passiert. Sie ist schwanger. Das macht ja was mit einer Frau. Da muss man sich ja erstmal drauf einstellen. Da verschieben sich die Hormone, da passiert einiges. Dieses Kind will ja auch begrüßt werden. Man sagt, schön, dass du da bist. Und dann ist Maria auch noch verlobt. Sie ist in einem ganz blöden Zwiespalt. Sie hat sich für den Josef entschieden, also sie hat ja zu ihm gesagt. Ja, ich will. Sie liebt ihn. Vielleicht nicht so, wie wir uns heute Liebe vorstellen. Wir haben also unsere Vorstellungen von Verliebtsein und von Gefühlen. Damals hat man Liebe anders bewertet, anders gesehen. Aber sie hat ihn geliebt, so wie man damals geliebt hat. Und sie hat zu ihm gesagt, ja, ich will mein Leben mit dir verbringen. Und gleichzeitig hat Maria aber auch ja gesagt zu Gott und zu seinem, ich komme zu dir, ich bringe dir ein Kind und das setze ich dir in deinen Bauch. Also ein Widerspruch, der überhaupt nicht zusammenpasst. Wie soll sie dem Josef das erklären? Und damals war klar, wenn du schwanger bist von jemand anders, dann ist die Ehe schon kaputt, bevor die überhaupt begonnen hat. Und wenn sie schon nicht versteht, was da passiert, wie soll das dann ihr Josef verstehen? Und überhaupt, was werden die Leute sagen? Was wird ihre Familie sagen? Was würden die Leute im Dorf sagen? Was würden die denken? Was würden die reden über sie? Worüber würden die sich das Maul zerreißen? Und die Leute suchen immer was, über was sie sich das Maul zerreißen können. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie sich gefragt haben, ja, kann ich mir das überhaupt selber glauben? Oder sind es wirklich nur so Prinzessinnenträume, die man halt so hat, den Messias in sich tragen? Und das alles, was da in der Maria vorgeht, es ist ein Wust von Gedanken und Gefühlen, den man überhaupt nicht zusammenbringt. Ich glaube, deswegen musste die weg, die Maria. Deswegen musste die irgendwo hin, wo sie mal rauskommt und wo sie Halt findet. Und dann ist diese Elisabeth vor ihrem inneren Auge. Und wir lesen, sie macht sich eilends auf den Weg. Also die hat es jetzt richtig eilig und sie geht da nach in die Nähe von Jerusalem, wo die gewohnt haben. Maria tritt in das Haus und grüßt. Grüßen heißt im Orient jetzt nicht zu sagen Servus, sondern grüßen ist eine Zeremonie. Also das war jetzt eine längere Geschichte. Man schaut sich an, man nimmt sich wahr, man umarmt sich, man tauscht sich kurz aus, man segnet sich. Man spricht sich den Friedensgruß, man spricht sich das Shalom zu. Und das ist das, was die beiden Frauen erlebt haben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und dieses Bild hat mich angesprochen. Das ist von einem Künstler, der heißt Uli Viereck. Weil diese Frauen sich jetzt hier ganz intensiv begegnen. Und das ist genau das, was hier passiert. Also die grüßen sich, die kommen sich nahe und in diesem Begrüßen passiert was. Dass die Elisabeth auf einmal erlebt, in ihrem Bauch springt was. Das Kind war vielleicht so ungefähr im 6. Monat, ich weiß es nicht ganz genau. Man kennt es ja, dass Kinder springen. Also wenn ich die Hand auf den Bauch von meiner Frau lege, dann ist da auch immer viel Bewegung im Moment, weil das Kind auch schon groß ist und da viel zappelt. Aber die Elisabeth muss was erlebt haben, was sie vorher so nicht erlebt hat. Dass das Kind auf einmal da irgendwelche Luftsprünge macht oder Wassersprünge und sich da dreht und wendet. Und die Verbindung zwischen Mutter und Kind ist ja was ganz besonders Starkes. Und die Elisabeth erlebt, das ist Freude, was da passiert. Dieses Kind ist glücklich. Das Kind ist, es freut sich. Das ist keine Angst, das ist jetzt keine Verzweiflung, das ist jetzt kein Zusammenzucken, sondern es ist ein Freudensprung von dem Kind. Und in dem Moment, wo sie das spürt, wird sie vom Heiligen Geist erfüllt. Und auf einmal sieht sie ganz klar, was da passiert. Und sie schreit fast: Du bist die Allergrößte unter den Frauen. Und jetzt fängt sie an, die Maria zu loben. Und das Kind in deinem Bauch, das kann man auch nicht genug loben und ehren. Womit habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die sieht jetzt auf einmal total klar, was passiert. Die Mutter ihres Herrn kommt zu ihr. Klammer auf, ihr Herr kommt zu ihr. Als kleines Kind. Ich habe zwei Beobachtungen zu dieser kurzen Begebenheit, zu dem, was da passiert. Und es sind Beobachtungen, die was mit Weihnachten zu tun haben. Das erste ist, Gott sucht den Menschen in seiner Niedrigkeit. Gott sucht uns in unserer Niedrigkeit. Schaut mal drauf, da sind diese beiden Frauen, völlig unwichtige Gestalten in der Geschichte damals. Die eine, die ist noch so jung, dass sie, was die Gesellschaft angeht, noch keine Würde besitzt. Also die ist noch nichts, die muss noch in ihre Frau sein, hineinwachsen, soll sie erstmal heiraten und Kinder kriegen. Die andere, die ist schon so alt und war ihr Leben lang kinderlos. Es gab damals im Orient einen Spruch, die Würde einer Frau ist ihr erstgeborener Sohn. Und Gott hat ihr ganzes Leben lang, also die ist wirklich schon alt, gell? Ihr ganzes Leben lang diese Würde einfach verwehrt. Diese Schmach musste sie tragen. Und zu diesen beiden Frauen in diese Niedrigkeit, in diese Würdelosigkeit kommt Gott. Der Text ist interessant, wenn ihr bei Lukas so mal diese Weihnachtsgeschichte lest, da kommen wichtige Figuren vor der Weltgeschichte. Da kommt ein Herodes vor, wird erwähnt. Dann befinden wir uns plötzlich mit dem Zacharias, das ist der Mann von der Elisabeth, im Tempel. Also da, wo auch Geschichte geschrieben wird, da waren die mächtigen Priester und die was zu sagen haben und der Hohe Rat und so und alle, die Wichtigen, der Klerus. Und wir gehen mit dem Zacharias sogar ins Allerheiligste rein. Also er hatte Dienst da im Tempel eines Tages und sein Dienst war diesmal was ganz Besonderes, ins Allerheiligste, also da, wo Gott wohnt, da hinterm Vorhang und dann geht man da rein und da ist die Bundeslade und da bist du Gott ganz nah. Also wenn Gott irgendwo wohnt, das weiß jeder Jude, dann da drin. Und da steht der Zacharias und macht da sein Räucheropfer und auf einmal passiert für ihn scheinbar unerwartet, Gott spricht ihn an. Obwohl Gott da eigentlich wohnt. Aber Gott spricht ihn an und sagt, Zacharias, deine Frau wird schwanger werden. Und der Zacharias ist so verdutzt und sagt, was, meine Frau? Die ist schon so alt. Verwechslung. Die ist schon so alt. Woran soll ich erkennen, dass sie schwanger ist? Oder dass sie ein Kind kriegen wird? Er steht vor Gott im Allerheiligsten und wisst ihr, was ihm einfällt? Das Einzige ist Zweifeln. Und was dann passiert ist, dass er seine Sprache verliert. Gott sagt zu ihm, jetzt bist du erstmal still, bis das Kind auf der Welt ist. Als ob Gott sagen würde, jetzt hast du erstmal nichts zu melden. Ihr Priester, ihr Wichtigen, ihr, die ihr da ins Allerheiligste reinmarschieren könnt, ihr seid jetzt mal still. Seid jetzt mal nicht wichtig. In Lukas 2 kommt Augustus vor, der große römische Imperator, der das ganze römische Reich, das war zu der Zeit wirklich riesig und das hatte der in seiner Hand. Und Quirinius, sein Statthalter, sein Vertreter in Syrien für die ganze Region, wird auch erwähnt. Ah, diese Männer werden alle nur kurz erwähnt, aber das Eigentliche passiert bei diesen beiden Frauen. Kann sein, dass Gott lieber bei den Kleinen und bei den ganz Geringen wohnt, dass Gott lieber in meiner Niedrigkeit Wohnung suchen will. Das, was ja an Weihnachten passiert ist. Kann sein, dass Gott mich lieber sieht im dunklen Kämmerlein, da wo ich nichts bin, da wo ich nichts zu geben habe, da wo ich mir klar bin, wer ich bin, nämlich nicht viel. Dass Gott mir in meiner Niedrigkeit begegnet, in meiner Schwäche. Meine Ratlosigkeit, in meiner Angst, in meiner Unsicherheit. Dass Gott am liebsten da wohnt, so wie Maria danach schreit in ihrem Lobpreis, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und in Jesaja 57 steht, dass Gott zwei Wohnungen hat. Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, der sagt, also Gott sagt jetzt selber über sich, ich wohne erstens in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, aber zweitens, ich wohne auch bei den Gedemütigten und bei den Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Gott will bei uns wohnen, aber er wohnt nicht in unserer Hoheit, in unserem Stolz, in unserer Geschäftigkeit, in dem, wo wir uns so wichtig nehmen, sondern er wohnt in meiner Schwachheit. Kann Gott bei dir Wohnung nehmen? Begegnest du Gott in deiner Niedrigkeit? Nur da können wir Gott wirklich empfangen, uns auf ihn einlassen. Und das Zweite, was mir auffällt, das funktioniert jetzt nicht, macht nichts. Danke dir. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, also was übrigens auch in dem Bild nicht stimmt, ist, dass das linke Kind müsste wahrscheinlich etwas kleiner sein, ist etwas zu groß geraten hier, weil Maria ist ja erst schwanger geworden und ihre Tante war schon einige Zeit. Aber dieses Bild zeigt etwas, was sehr stark ist, ein sehr starkes Gefühl oder eine sehr starke Empfindung, nämlich die Empfindung der Nähe. Also die beiden Frauen, wie sie umarmt und ineinander verschlungen sind. Die Kinder, die sich hier begegnen, die auch miteinander verbunden sind, durch dieses Labyrinth, was hier gezeichnet worden ist. Weihnachten heißt, Jesus kommt uns ganz nahe. Das ist das, was die beiden Frauen erleben. Diese Nähe, die auf diesem Bild zum Ausdruck kommt. Beiden Frauen, Herz an Herz, Bauch an Bauch, Wange an Wange, Hand an Hand, ganz intensiv, ganz nah. Und in dieser Nähe passiert was, nämlich dass der Heilige Geist das Wirken anfängt und dass sie auf einmal klar sehen, verstehen, was hier passiert, tiefer blicken können in das Geheimnis, das gerade hier passiert. Und die beiden Frauen, die werden da drin gestärkt. Die gehen da wirklich ermutigt raus, voller Freude. Springen vor Freude heißt das Thema. Wir würden gerne mal springen vor Freude, weil irgendwelche tollen Sachen passieren und weil wir Erfolg haben und weil es gut läuft. Dann würden wir gern springen vor Glück und sagen, es läuft alles gut, uns geht so gut, das Leben ist gut. Aber die Freude, die hier entspringt, entspringt aus der Niedrigkeit. Und aus dem Erleben, Jesus ist ganz nahe. Gott ist nahe. Das wünsche ich uns in der Vorweihnachtszeit, dass wir auch springen vor Freude, weil wir Gott nochmal ganz neu begegnen. Weil wir spüren, er ist uns so nahe gekommen. Ich habe das mal erlebt mit einer Freundin. Wir waren am Fluss gesessen. Ihr ging es ganz dreckig, ganz, ganz schlecht. Und ihre Situation, in der sie war, war wirklich ausweglos. Und wir waren beide richtig fertig. Sowas haben wir konnten es gar nicht glauben, was ihr passiert ist, was sie erleben musste. Alles war schrecklich. Und wir waren lange da gesessen, einfach auf den Treppenstufen und haben auf den Fluss gestarrt. Und auf einmal ist was passiert, was ich nicht erklären kann. Auf einmal ist eine Freude über uns gekommen, wie wir da sitzen. Kleine, schwache Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die eigentlich nur schwarz sehen. Und auf einmal ist diese Freude gewachsen in uns. Die war auf einmal da. Eine ganz tiefe, eine ganz besondere Freude. Gott wohnt in unserer Niedrigkeit. Amen.